Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Hier ist so eine Fliege im Zimmer, die macht mich richtig aggressiv.
Also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet mit dem Beginn.
Ja, das ist meine herzlich wärmende, herzerwärmende Begrüßung.
Aha. Ja, okay, dann gebe ich dir mal ohne Fliege zurück. Hallo Ida. Schön, dass wir wieder
Hallo,
da sind.
Kimi. Ja, du bist wieder in München, oder?
Ich bin wieder in München, jetzt seit Donnerstagabend und ich kann dir gar nicht sagen, mit was für einem riesigen Grinsen ich in meine Wohnung reingekommen bin. Hab mich schon sehr gefreut, wieder auf meine vier Wände, muss ich sagen, und auf meine Kaffeemaschine und auf all das. Es ist irgendwie ein schönes Gefühl, ja, gerne nach Hause zu kommen, muss ich wirklich sagen. Auch wenn es eine richtig tolle Zeit war, das will ich damit gar nicht sagen, aber es war richtig schön, wieder, ja, heimzukommen, ja.
Ja, wenn man sich so auf zu Hause freut, das ist ein gutes Zeichen, weil dann hat man einfach ein richtig schönes Zuhause. Mir geht es zumindest so, auch wenn ich irgendwo ankomme und es wirklich schön finde, wenn ich dann so einen gewissen Zeitraum erreicht habe, dann denke ich auch, oh, ich möchte jetzt eigentlich in mein eigenes Bett. Und das ist ja eigentlich nur ein schönes Zeichen, weil es sagt, wie wohl man sich fühlt, da wo man lebt.
Voll, ja. Ich habe, ich muss sagen, mir ging es die letzten zwei Tage auf Fuerte nicht mehr so gut. Also mir ging es im Grunde schon gut, aber ich war tatsächlich sehr überladen mit allem Input, vor allem, weil ich halt doch in meinem Alltag hier daheim schon sehr oft mit mir allein bin, weil ich ja auch viel schreibe daheim und so, da ist man einfach und dann läuft man allein. Also ich verbringe sehr viel Zeit des Tages allein und finde das irgendwie, keine Ahnung, da gewöhnt man sich dann auch bis zu einem gewissen Punkt dran. Und das war natürlich jetzt über die letzten 10 Tage gar nicht so, weil wir ja auch uns ein Zimmer geteilt haben und in der Gruppe laufen und so. Also es war wirklich von morgens bis abends eigentlich immer jemand bei mir und das ist ja auch super schön, aber ich habe richtig gemerkt, an den letzten 2 Tagen war ich ich war richtig zittrig. Also mein Körper, ich hatte so eine richtige Stressreaktion aufgrund der ganzen Eindrücke um mich herum. Und ich glaube, dass das auch echt ein Grund war, warum ich mich so oft daheim gefreut habe, auf dieses wieder mit mir sein und wieder Ruhe und in der Früh noch nicht so viel reden müssen. Und also es war wirklich so, es war so schön, aber ich freue mich jetzt so auf daheim und auf meine Abläufe. Und ja, deswegen stand ich Donnerstagabend hier erstmal fett grinsend in meiner Wohnung, dachte mir, ach schön, ja, wieder da.
Du kannst auch ruhig ehrlich zu uns sein, du hast dich auch auf deinen eigenen Kaffee gefreut.
Okay, das ist, das kann man aber wirklich, ja, also dieser Kaffee auf heute war wirklich einfach sehr, sehr schlecht, dieser Hotelkaffee. Und ich habe dann auch zur Bianca gesagt, ist schon immer, ich meine, wenn man jetzt so ein Setup hat wie ich, ist das natürlich schon extremer Luxus, das weiß ich aus, dass das nicht normal ist, aber klar, dann ist natürlich der Anspruch dementsprechend hoch. Aber ja, dementsprechend habe ich mir dann erstmal am Freitagmorgen einen genussvollen ersten Kaffee hier daheim zubereitet und den schweigend getrunken. Ich kann dir sagen, es war herrlich.
Ja, ich kann mir vorstellen, auf Gran Canaria fand ich den Kaffee auch so schlecht. Ich habe in dem Hotel, wo wir erst mit North Face waren, überhaupt keinen getrunken. Und dann in der Ferienwohnung auch nicht. Aber ich muss auch sagen, wenn ich dann, also einmal war ich, als wir den John gecrewt haben, waren wir bei einem Bäcker und da hat die Camilla, unsere Sports-Marketing-Koordinatorin, dann gesagt, man muss immer einen Cortado oder sowas nehmen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie gesagt hat. Der würde am besten schmecken oder nicht ganz so süßlich schmecken wie alles andere und das war mir aber viel zu stark. Also ich habe da wirklich keine gute Lösung gefunden und deswegen kann ich verstehen, was du meinst.
Also, wobei, du hast ja dann die Lösung gefunden, keinen Kaffee zu trinken. Und das ist natürlich eine Lösung, die würde für mich überhaupt nicht funktionieren. Was man aber auf diesen so Kanaren und so immer manchmal ganz gut trinken kann, ich weiß nicht, ob du das magst, ist so Leche con Leche. Das ist quasi mit so Kondensmilch, aber das ist natürlich sehr, sehr süß.
Die mag ich gar nicht.
Ja.
Aber wann hast du denn angefangen mit Kaffee trinken? Wie alt warst du da?
Boah, das ist eine sehr gute Frage, Ida. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also
früh wahrscheinlich dann.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht so richtig. Also mir hat das früher gar nicht geschmeckt. Ich meine, meine Mama ist ja wirklich, von der werde ich das wohl haben, das ist eine absolute Kaffeetrinkerin, auch mit diesem Morgenritual und so. Ich glaube, von der Mama werde ich mir das irgendwann abgeschaut haben. Aber ich habe früher auf jeden Fall, wo mir Kaffee noch nicht so geschmeckt hat, da habe ich mir immer, habe ich von der Mama mal zum Frühstück oder so ein so eine Art Latte Macchiato bekommen. Das ist ja doch so 80% Milch und sehr wenig Kaffee vergleichsweise. Mhm. Und habe dann immer auf den Schaum oben so Zucker gestreut.
Das kenne ich, ja.
Ja. Ja, das war dann erstmal für mich das Kaffeetrinken. Das hatte noch sehr wenig mit Kaffee an sich zu tun. Und so nach und nach bin ich dann in dieses viele Kaffeetrinken reingekommen. Aber das war wirklich, ich glaube, so richtig, richtig mit Kaffeetrinken angefangen habe ich dann erst, wo ich das erste Mal in so einem Café auch gearbeitet habe. Das war 2013. Ich dann im Service war ziemlich lange und da fängst du dann natürlich schon auch an, viel Kaffee zu trinken. Aber ich glaube, davor noch nicht so richtig viel.
Mhm.
Ja.
Ja, ich habe auch später mit angefangen. Eigentlich nicht während ich zu Hause gelebt habe, nicht während ich im Internat war, erst danach. Das heißt, da war ich schon auf jeden Fall über 18 und das ist auch spät. Aber von meinen Brüdern, die trinken auch alle noch keinen Kaffee oder gar keinen Kaffee. Deswegen, ich weiß nicht, bei uns war das nicht so ein Ding. Aber ich kann deswegen vielleicht auch ganz gut verzichten.
Ja, vielleicht. Aber jetzt habe bisher eigentlich fast nur ich gesprochen. Du bist ja jetzt gerade wieder diejenige von uns beiden, die unterwegs ist. Auf Mallorca bist du.
Ja.
Erzähl mal, wie geht's dir? Wie ist die Sonne?
Ja, eigentlich würde ich sagen, den perfekten Zeitraum erwischt, weil das Wetter zu Hause gerade ziemlich schlecht ist. Es schneit bei uns und ich glaube, auch in Innsbruck regnet es nur unten. Ja, es ist hier wirklich schön, es scheint die Sonne. Ich muss sagen, ich habe heute so einen Tag, wo ich so richtig kränke. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich voll krank werde. Nach dem Laufen ging es mir gar nicht gut. Und seitdem habe ich jetzt versucht, mich ein bisschen zu schonen und werde versuchen, dann früh schlafen zu gehen, in der Hoffnung, dass ich die Kurve kriege. Aber gerade mache ich mir schon Sorgen und es ist ja halt so ein blöder Zeitpunkt, weil ich ja halt Ende des Monats mein erstes Rennen habe und so. Aber man kann es nicht ändern. Wenn man krank wird, wird man krank.
Aber was meinst du dann mit kränkeln? Also wie kann man sich das dann vorstellen, jetzt das Stadium, in dem du dich befindest? Einfach so ein bisschen energielos quasi.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bekomme Husten und Schnupfen und ein bisschen Gliederschmerzen, schweren Kopf. Ja, hatte vorhin auch ein bisschen das Gefühl, dass ich Fieber habe und habe dann auf meinen Whoop geschaut. Ich weiß, wir haben über das Tracken gesprochen, aber da sehe ich immer ganz gut, wenn ich erhöhte Temperatur habe. Und das ist richtig ausgeschlagen. Also, ja, mal schauen.
Aber es ist interessant, dass du es sagst. Da sind wir, also bei mir ist es was anderes, aber ich habe ja gerade gemeint, dass ich da 2 Tage so zittrig war. Und eben, wie du sagst, wir haben über Tracking gesprochen und ich hatte deine Worte im Ohr. Ein niedriger HRV oder auch ein zu hoher Ruhepuls können auch einfach, es sind ja Symptome für Stress, können aber auch auf Übertraining hinweisen. Und ich hatte jetzt wirklich letzte Woche nochmal eine relativ, ja, schon eine volle Woche, was Training angeht, aber auch ganz generell eben alles, was passiert ist. Und ich hatte jetzt auch, gerade gestern auch noch, also ich war jetzt wirklich einfach, ich habe einen Ruhetag gebraucht, sowas bei mir. Den habe ich heute mir genommen, beziehungsweise der G hat den auch geplant gehabt. Und das war, glaube ich, genau gerade noch so getroffen, weil ich richtig gemerkt habe, es wird jetzt gerade zu viel. Und ich war heute auch richtig einfach platt und habe richtig gemerkt, ich brauche heute richtig den Ruhetag. Ich habe heute sogar einen Mittagsschlaf gemacht. Das ist eigentlich überhaupt nicht meins, aber heute richtig gebraucht. Und habe auch eben meine Werte so ein bisschen überprüft und musste da eben auch so ein bisschen an unser Gespräch denken. Deswegen, ja, man versteht sich und seinen Körper dann doch mit der Zeit vielleicht einen Ticken besser. Aber ja.
Es ist halt immer so ein Balanceakt, so wie du das jetzt beschrieben hast, mit aus dem Trainingslager kommen, viel trainiert haben, natürlich rundherum auch hohen Stress gehabt haben. Ich meine, Übertraining ist am Ende des Tages ja auch einfach ein Stress vom Körper, deswegen kann man das halt schwer auseinanderhalten, aber du hattest dann viel Stress und viel Training und versuchst aber trotzdem eigentlich so gut zu trainieren wie möglich. Dann bei mir ist es ja so gewesen, ich habe jetzt halt die Blöcke gehabt und jetzt fängt es ja dann an, weniger zu werden. Man versucht halt wie so ein Seiltänzer genau diesen Sweet Spot zu finden, wo man richtig viel trainiert hat, um richtig gut zu sein, aber nicht zu viel, um ins Übertraining zu rutschen oder krank zu werden oder sich zu verletzen. Und das finde ich so, ja, wenn man sich gar keine Gedanken drum machen muss, dann hat man wahrscheinlich zu wenig gemacht. Also jetzt zumindest bei uns, die das als ihren Beruf machen. Aber wenn man dann krank wird oder verletzt ist oder das Gefühl hat, man ist im Übertraining, dann ist es natürlich auch beschissen.
Naja, es ist vor allem auch, also das hatte ich ja auch schon so ein bisschen gesagt, so diese Balance dann vor allem, wenn man eben in so einer Gruppe ist, da dann wirklich auch bei sich zu bleiben, ist halt hier und da gar nicht so einfach. Und ich merke, dass es mir jetzt wirklich einfach so gut getan hat, auch am Wochenende. Wir haben nicht viel gemacht, einfach um da die Ruhe wieder reinzukriegen. Ich habe auch richtig schlecht geschlafen ein paar Nächte, weil einfach, wenn man viel um sich rum hat, das kennst du bestimmt, dann ist man einfach auch nachts oder abends noch so aufgedreht. Also du kommst ja gar nicht so richtig zum Abschalten. Und da habe ich wirklich gemerkt, da kam dann einfach doch einfach viel zusammen so. Und deswegen war dieses Schweigen am Freitag. Ich habe wirklich, glaube ich, am Freitag bis abends mit niemandem ein Wort gesprochen. Ich habe wirklich einfach nur geschwiegen, irgendwelche Podcasts gehört oder keine Ahnung, war laufen und habe einfach nur die Zeit mit mir verbracht und das hat, glaube ich, schon ganz gut geholfen und jetzt eben der Ruhetag heute, ja, war schon auch ganz gut, also ist schon immer wichtig.
Jetzt werden auch die leeren Akkus wieder aufgeladen.
Ja, genau. Ja, absolut nötig, offensichtlich. Naja, ich drücke dir auf jeden Fall feste die Daumen. Das ist
ja,
doch noch.
Ich bin gespannt. Vielleicht, wenn die Folge Donnerstag rauskommt, bin ich so richtig krank oder ich habe die Kurve
verschrei
bekommen.
Verschrei es nicht, ja.
Ja, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass ich Donnerstagmorgen um 7 Uhr Physio habe. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat.
Was ist denn da los? Also das heißt, ihr kommt wann wieder heim?
Mittwochabend geht's zurück, genau.
Okay.
Ja, mal schauen. Ich hoffe, gesund. Mal sehen.
Werbung.
Der Frühling ist da und er bringt frischen Wind in die Küche und auch in unser Vorratsregal. Ich habe erst letztens Ordnung in meine Vorräte gebracht und klar ist auf jeden Fall, man findet immer so ein paar Päckchen, die abgelaufen sind. Zeit also, die Regale mit den leckeren Koro-Produkten aufzustocken und im besten Fall die Großpackungen zu bestellen. Dann behält man einen besseren Überblick, zumindest ist es bei mir so. Ich muss auf jeden Fall meinen Vorrat an gefriergetrockneten Erdbeeren in Milchschokolade wieder aufstocken oder die in weiße Schokolade. Die sind auch ziemlich lecker. Da ist es dann irgendwie auch ganz egal, wie groß die Packung ist. Tatsache ist, sie geht immer schnell leer.
Die liebe ich auch. Die sind bei mir auch in so einem richtig schicken Vorratsglas. Und du hast ganz recht, der Frühling ist auch meine Lieblingsjahreszeit. Ich mag das einfach, wenn alles blüht und erwacht. Und irgendwie bei mir kommt das schon noch ein bisschen immer das Gefühl, was Neues machen zu müssen. Und ich habe mir diesmal ganz neue Sachen bestellt. Ich habe versucht, bei meiner Koro-Bestellung nur Sachen zu bestellen, die ich bisher noch nicht hatte. Und habe vor, heute Abend mal die Bio-Teriyaki-Soße auszuprobieren und mir da was Gutes zu kochen. Ich werde berichten, ob ich sie empfehlen kann, aber ich habe auf jeden Fall mal was Neues gewagt.
Ich bin eher der Wiederholungstäter. Ich habe mir genau wieder die Sachen geholt, die ich mir immer hole. Vielleicht muss ich da mal ein bisschen neugieriger werden. Bei mir ist es dieses Mal vor allem der Nussmix Sweet and Salty mit Nüssen und mit Schokolade. Das ist auch perfekt, wenn ihr zum Beispiel zum Frühlingspicknick geht. Dann ist nämlich für jeden was dabei. Und natürlich auch das Dattelbrot, ich habe es schon mal erwähnt von Koro, ist der absolute Wahnsinn. Deswegen habe ich das auch gleich wieder dazu gepackt.
Und egal, ob ihr Wiederholungstäter seid oder was ganz Neues ausprobieren wollt, leckere Snacks und Trockenfrüchte in Großpackungen für den Frühling, schaut einfach vorbei bei www.koro.com. Und spart mit unserem Code HMKM 5% auf euren Einkauf. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Aber, wo wir jetzt schon über Training gesprochen haben und Trainingsstress, hast du ein Training der Woche für uns?
Das Training der Woche.
Ja, und Trainingsstress passt da sogar ganz gut, weil ich habe mir gedacht, ich nehme nochmal eins aus dem Teamcamp. Und habe diese Bahneinheit mitgenommen, von der ja auch hier und da sehr viel gepostet wurde. Oh Gott, ich habe auch, Bianca und ich lagen irgendwie in unserem Zimmer im Bett und dann haben wir auch beide gesagt, Gott, also man sieht ja nur noch das. Naja, ich habe ja auch davon gepostet, von daher kann ich gar nichts sagen. Ja, das war eine sehr, sehr coole Einheit, aber es war halt schon wieder ein Miteinander und Gegeneinander, würde ich sagen. Eine schöne Kombination aus beidem. Und wir haben 6x1000 gemacht, danach 2x400 und 4x200 auf der Bahn. Und das war eine sehr, sehr coole Einheit. Und ja, ich bin halt im Vergleich zum letzten Jahr die Tausender deutlich schneller gelaufen. Und das war schon cool. Also, und das war halt auch wieder so ein, keine Ahnung, schön für den Kopf, wo ich dann einen 400er ausgelassen habe, weil ich mich bei den Tausendern dann doch einen Ticken verausgabt habe dann am Ende. Deswegen dachte ich mir, komm, lass mal einen 400er mal raus lieber. Aber es war einfach echt eine coole Einheit und das ist schon cool, dann da mit den Jungs und generell in dieser großen Gruppe dann da so von Kilometer zu Kilometer schneller zu werden und sich gemeinsam da zu pushen und vorzuarbeiten. Ja, war schon cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und genau, deswegen ist es mein Training der Woche.
Und das glaube ich, also von dem Content, den ich davon gesehen habe. Also ich habe da zwei Gedanken zu. Zum einen habe ich gedacht, ich hasse das, wenn ich mich so quäle, dabei gefilmt zu werden.
Ja.
Aber zum anderen waren es, glaube ich, recht viele Tempogruppen dann, oder? Also ich habe zwei Männergruppen gesehen. Bei euch Mädchen waren es zwei Gruppen. Also das ist jetzt nur ganz, wie soll ich das sagen, halt durch die Brille, die ich gesehen habe von Social Media.
Durch die 30 Reels, Stories, die du gesehen hast dazu.
Und da wollte ich wissen, ob ihr immer in der gleichen Gruppe geblieben seid oder ob jemand gewechselt hat, gemerkt hat, ich muss die Tausender doch langsamer laufen oder doch schneller, ob ihr die 400er dann auch in der gleichen Gruppe gemacht habt, weil es ist ja schon so, manchmal kann der eine halt voll gut Tausender, aber es dann bei den, so ist zum Beispiel bei mir, bei den 200ern bin ich dann im Verhältnis viel, viel langsamer, weil ich einfach nicht eine spritzige Läuferin bin, sondern ja, ich komme halt einfach nicht über den Sprint, kann ich sagen. Deswegen, da war meine Frage, ob ihr da immer in der gleichen Gruppe geblieben seid oder ob man da halt so ein bisschen wechseln konnte, je nachdem, was einem mehr liegt.
Also wir waren am Anfang, wir haben quasi alle zusammen, also alle Mädels zusammen angefangen in den ersten Tausendereien und dachten uns, wir schauen mal, wie sich dann die Grüppchen bilden nach diesem ersten Tausender. Und es war tatsächlich dann so, dass sich nach dem ersten Tausender dann eigentlich, ja, zwei Gruppen stimmt schon ungefähr, so ein bisschen gebildet haben. Und da sind dann, also ich war dann mit Dani Moreno, Caitlin, Henna und Anais in einer und die anderen Mädels so ein bisschen hinter uns, aber jetzt nicht weit weg, aber es waren halt einfach zwei so Gruppen dann am Ende, was ja auch völlig klar ist, also dass da dann irgendwie, es war von Anfang an klar, es läuft niemand alleine, sondern wir schauen schon so ein bisschen nach rechts und links, wie sich's aufteilt und so, weil es war ja am Ende kein Race, sondern wirklich ein Training und da schaut man dann schon, dass einfach alle so ein bisschen beisammen bleiben. Aber es hat sich dann voll schön in zwei Gruppen aufgeteilt und das hat gut gepasst. Und bei den 400ern und 200ern waren wir dann eigentlich wieder alle so eine Gruppe. Und dann hat sich das halt über diese kurze Distanz so ein bisschen auseinandergezerrt. Aber da waren es dann keine Grüppchen mehr. Da bin ich tatsächlich auch nach hinten. Also da bin ich ähnlich wie du. Da fehlt mir einfach dann der Wumms. Ich bin bei den Tausendern auch deutlich besser gewesen vergleichsweise als bei den kurzen Dingern da. Aber ja, das war irgendwie schon spannend, das mal so ein bisschen zu machen und zu gucken, wer da wie, also ich meine, Bahn muss man ja auch mögen und fühlen. Mhm. Und das war irgendwie ganz spannend. Also ich habe da ganz cool mit der Caitlin Dawn zusammengearbeitet. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, deswegen war das auf jeden Fall eine coole Einheit. Aber danach war ich auch echt sehr bedient. Ja, also ich bin dann sehr schlecht noch aus dem Liegestuhl rausgekommen, muss ich sagen, danach.
Ja. Habt ihr danach Laktat genommen, also nach den Läufen?
Nee.
Ah, okay.
Wir hatten ja alle Leistungsdiagnostik die Woche davor.
Mhm.
Das haben wir dann da nicht mehr gemacht. Wäre wahrscheinlich sehr interessant gewesen, aber nee, wir sind dann, ein paar von uns sind dann noch über die Trails zurückgelaufen, ausgelaufen. Aber ja, ich hab den Fehler begangen, weil wir hatten auf der Terrasse so einen coolen Korb. Und da habe ich mich drauf oder reingesetzt. Das ist so ein tiefes Ding. Ich bin da ewig nicht mehr rausgekommen. Es war wirklich wie so ein reingezogen werden in diesen Korb. Aber ja, das darf ja auch so sein nach so einem Training. Naja, ja. So viel dazu, genau.
Das klingt auf jeden Fall gut.
Ja.
Ich habe gar kein Lauftraining mitgebracht. Ich habe mein Krafttraining mitgebracht von letzter Woche. Und zwar, ja, hatte ich in der, ja, das ist wirklich, das muss schon was heißen. In der Base mein Personal Training und wir haben ein bisschen länger gemacht als meine Stunde sonst. Zum einen, weil ich ein bisschen zu spät war, zum anderen, weil danach keine andere Training hatte. Und ich muss sagen, also für mich ist ja das jedes Mal eigentlich eine Überwindung. Es hat mir aber richtig viel Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, ich habe an dem Tag richtig viel Spaß dabei gehabt und habe mich danach so K.O. gefühlt. Ja, ich weiß nicht. Ich fand, es war einfach deswegen mein Training der Woche. Es ist ein bisschen anders als das Lauftraining sonst. Aber sonst geht es mir oft so, während der Übung oder so, ist es natürlich schon anstrengend. Aber danach gehe ich dann nach Hause und mein Kopf ist schon wieder beim Lauftraining. Und ja, Training war gut, aber es ist abgehakt. Und da war es schon so, dass ich den ganzen Abend richtig K.O. war und auch am nächsten Tag richtig Muskelkater hatte. Also es war so ein bisschen mein Training der Woche, weil es so das Unvorhersehbarste der ganzen Woche war. Ich meine, bei allem anderen wusste ich so in etwa, was mich erwartet. Es war sonst auch nicht so spektakulär, aber das hat mir echt vor allem Spaß gemacht.
Wie ist es denn eigentlich mit deinem Personal Trainer? Weil, also, wie genau kann man sich das denn vorstellen? Macht ihr dann, ist es an Geräten? und er weist dich ein? Oder ist es eher ganz, also Eigenkörpergewicht? Oder wie kann man sich euer Krafttraining vorstellen?
Beides. Also es gibt in der Base ja sowohl Geräte, als auch, dass man halt einfach nur mit dem Eigengewicht und Übungen trainiert. Und meistens ist es so ein Mix. Meistens gibt es irgendwie einen Zirkel, wo ich nur Sachen mit Eigengewicht und Übungen mache. Athletikübungen oder Koordinationsübungen. Das sind meistens so die Sachen, die ich als Übung alleine ohne Gewichte oder ohne Geräte mache. Und dann sind schon noch ein paar Übungen meistens am Gerät oder mit den Kettlebells. Also es ist eigentlich oft eine gute Mischung und das macht wahrscheinlich auch dann den Spaß aus, weil sonst alleine, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe oder gehen würde, weil das habe ich jetzt echt lange nicht mehr gemacht, da ist für mich nichts mit Spaß.
Ja, da sind wir echt anders. Also ich kriege ja manchmal so eine Einweisung dann wieder vom Chris, wenn ich wieder einen neuen Plan brauche und das ist immer cool, aber danach denke ich mir, ja, okay, und jetzt sprich mich bitte in Zukunft auch nicht an, wenn wir jetzt hier über den Weg laufen, weil ich brauche dann immer, ich bin da wirklich echt in meiner, keine Ahnung, ich brauche dann einfach wirklich meine Ruhe und meinen Ablauf und meinen Trott und meine Musik. Ich könnte da nicht, ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht gut drin, da dann mit jemand anders das zu machen.
Ja. Aber weißt du, ich wohne so weit abgeschieden, allein im Berg, gehe sonst nur allein laufen. Ja. Ich bin froh, wenn ich mal soziale Kontakte habe,
ja,
unter Menschen kommen.
Nee, ich glaube, das ist auch voll, also ich finde es schon, ich habe mit der Bianca in Südafrika letztes Jahr ziemlich auch mal, die arbeitet auch mit einem Personal Trainer zusammen, was Krafttraining angeht, und da war ich dann mal dabei und das war schon cool, weil man halt schon anders Übungen macht und vielleicht auch anderen Input kriegt.
Ja.
So, deswegen kann ich das voll verstehen.
Ja, ja, für mich ist halt eigentlich der große Vorteil zum einen, dass ja mein Personal Trainer und mein Physiotherapeut immer in Absprache miteinander sind.
Mm.
Das heißt, wenn ich irgendwo Schwächen oder Probleme habe, wird besonders das angegangen oder besonders das ausgelassen, je nachdem. Und ja, es kann halt vor jedem Training das Training daran angepasst werden, wie mein Lauftraining an dem Tag oder in der Woche war oder was morgen ansteht oder alles so Sachen. Also wenn ich komme und sage, boah, ich habe heute Schienbeinschmerzen vom Dauerlauf, dann machen wir natürlich andere Sachen als geplant. Dann muss ich nicht die ganze Zeit Beine machen oder also das ist schon ein großer Vorteil, weil ich neige schon dazu und das war schon früher im Internat so, wenn wir beim Frühtraining irgendwie Athletiktraining hatten oder Langhanteltraining, dass ich unheimlich schnell so Überlastungen oder Entzündungen bekomme oder irgendwie eine Fehlhaltung einnehme, eine Schonhaltung und dann beim Laufen Schmerzen kriege. Deswegen ist es umso wichtiger, dass da halt jemand die ganze Zeit drauf schaut, weil ich neige einfach nicht dazu, die Übungen richtig gut auszuführen oder habe halt auch ungleichmäßig starke Seiten. Eine Seite ist bei mir deutlich schwächer als die andere und das sind einfach Sachen, wo sich halt immer wieder was einschleicht und da ist es besser, wenn jemand drauf schaut, wenn jemand reagieren kann, auch sagen kann, heute machen wir dann das Training doch anders als geplant und stellen es nochmal um. Also das ist schon für mich ein großer Vorteil, aber das ist halt total individuell.
Ja, total. Aber das macht schon Sinn. Das ist schon cool, dass Physio und Personal Trainer da connected sind. Das macht natürlich schon sehr viel Sinn, das stimmt, ja.
Nee, das ist für mich ganz gut.
Ja, aber cool. Mal ein anderes Training, ausnahmsweise. Ja.
Nichts mit Laufen. Aber hast du für unsere Laufplaylist einen Song mitgebracht?
Der Laufsong der Woche.
Ja, den habe ich mir auf Fuerte von der Henna geben lassen. Henna Allgood, ein Newbie bei uns im Team, die hört auch so viel Musik. Wir haben uns sehr connected gefühlt, weil wir sind beide immer in jeder freien Sekunde mit unseren Kopfhörern rumgelaufen und haben ausgestrahlt, dass wir uns nicht unterhalten möchten und haben dann so ein bisschen unsere Lieder ausgetauscht und das mag ich sehr, sehr gerne. Das heißt, I only smoke when I drink von
zum Trainingslager.
Ja, 100% passend. Nee, aber von Nimino ist es und das ist ein ziemlich cooler Song, muss ich sagen. Also mir taugt er sehr. Ja, das ist mein Song der Woche. Und bei dir?
Was für ein ungewöhnlicher Trainingslager-Song. Meiner ist Fireflies von OBL City.
Ah ja, cool.
Den kennst du sicher, ja, genau. Ja. Ist schon ein bisschen älterer Song, aber ich habe den in meiner Lauf-Playlist und habe ihn diese Woche immer mal wieder gehört, obwohl ich auch zugeben muss, dass ich sonst beim Laufen irgendwie in den letzten zwei Wochen voll viel Podcast gehört habe. Ist ja immer so dieses phasenweise mehr Playlists oder mehr Podcasts. Aber das ist trotzdem mein Laufsong.
Was ist dann gerade so dein Podcast?
Ich höre immer die gleichen, ich bin da so langweilig. Also ich höre immer den Auslaufen-Podcast und dann höre ich noch immer so zwei Laber-Podcasts, die gar nichts mit Sport zu tun haben. Bin echt, also was Podcasts angeht, bin ich sowas von so ein Routinenmensch. Ich bin auch, das ist so eine richtig große Hürde für mich, in einen Podcast reinzuhören, den ich nicht schon höre, weil ich das Gefühl nicht mag, mit einer Folge mittendrin anzufangen.
Hm.
Aber wenn ich das nicht mache, dann werde ich ja nie erfahren, ob ich den gern hören will. Aber ich will trotzdem immer mit ganz vorne anfangen und dann ist die Hürde so groß.
Aber es ist, ich finde es wirklich sehr bemerkenswert, dass du so ein treuer Fan von Felix und Max bist.
Ja.
Also ich hoffe, das wissen die zwei auch sehr zu schätzen. vom Auslaufen-Podcast. Aber ja, finde ich immer wieder super spannend, so dieses Thema Podcast. Aber ich verstehe auch, dass man da ein, zwei Lieblinge hat. Das ist ja dann immer wie so ein wöchentliches Update von guten Bekannten, ja. So nach dem Motto.
Aber ja. Ich habe gesehen, bei der Sports Illustrated gab es jetzt so ein Ranking, die 10 oder 20 deutschsprachigen Top-Sport-Podcasts. Und da war fast nur Fußball drin. Ich glaube, ein Tennis-Podcast war drin, aber sonst nur Fußball. Und das ist schon, oh. Also ich finde es schon schade. Ich weiß nicht, kann halt nicht verstehen, wie man sich so viel Fußball anhören kann, dass man einen, ja, wahrscheinlich ist es so, dass jeder einen Podcast oder zwei Podcasts davon hört und sich dann einfach durch so viele oder durch die Vielzahl das so ergibt, aber das finde ich schon immer wieder erstaunlich.
Ja, da bin ich auch nicht drin. Ich habe mir mal als treuer gemischtes Hack-Fan natürlich mal kurz den Podcast von Tommy angehört.
Ja.
Also 5 Minuten, und ich mir auch, nee, also sorry, das interessiert mich null.
Ja, doch, den kenne ich auch und ich kenne noch den von Borussia Dortmund wegen meinen Geschwistern.
Oh, okay.
Und der ist aber auch ganz cool gemacht. Also ich, ja, es ist jetzt schwer, weil ich verstehe es schon. Ich höre sie natürlich nicht regelmäßig, aber es ist schon ein bisschen, ich habe schon ein bisschen gedacht, es ist schade. Jetzt nicht auf uns bezogen, sondern einfach, dass es nicht irgendwie andere Sportpodcasts noch gibt, die mithalten können mit Fußballpodcasts.
Das kommt noch. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl bei Trailrunning.
Nee, ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich gar keine Chance hat.
Ja, nee, ja, ist schon irre, aber mein Fußball ist und bleibt wahrscheinlich einfach diese Nummer 1.
Mhm.
Aber naja, wir geben alles, um dem entgegenzuwirken.
Ja, oder wir benennen unseren Podcast um und es wird irgendwas mit Fußball im Namen, das hätten bestimmt auch schon.
Aber nur im Namen.
Ja, und dann, wir könnten am Anfang immer einen Fact noch droppen und dann sowas, was gar nicht stimmt.
Ja, oh, das wäre aber auch mühsam. Ich war eine Zeit lang so ein bisschen im FC Bayern-Game drin, aber ich muss sagen, ich bin da wieder raus. Naja, aber wie gesagt, Laufen oder Trailrunning, es boomt ja schließlich. Deswegen seien wir mal positiv. Ja, vom Fußball zu Community-Fragen.
Die Community-Frage.
Zum Glück haben wir keine zu dem Thema Fußball bekommen, aber wir haben heute wieder zwei sehr schöne Fragen dabei. Und die erste kommt vom Marcel heute. Und er fragt, wie beeinflusst die Anzahl der Höhenmeter pro Kilometer das Training und die Wettkampfstrategie von Trailrunnern?
Ja, sehr allgemein formuliert. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Ich muss zugeben, ja, okay, mit in so Gesprächen mit anderen Läufern und Läuferinnen ergibt sich das schon, dass das wahrscheinlich viele so machen, aber ich kann natürlich vor allem nur für mich sprechen und da ist es schon so, dass ich halt, je nachdem, wie viel Höhenmeter mein nächster Wettkampf hat, beziehungsweise wo die sind, an welchen Stellen oder wie viel am Stück, mein Training anpasse. Also wenn ich weiß, es gibt 3 Uphills oder es gibt einen Uphill, der nach einem ganz, ganz langen Downhill ist oder es ist ganz am Ende ein Uphill und dann ist oben ein Finish, wie es eine Zeit lang beim Mont Blanc-Marathon war. Oder es gibt am Ende nochmal ein langes, flaches Stück, wofür man halt noch Power sparen muss. Also so Sachen sind schon entscheidend für das Training vorher, um das irgendwie mit einzubauen. Um zum Beispiel dann im Dauerlauf, wenn es jetzt 3 Uphills sind, möglichst oft wieder hochzulaufen und nicht nur einen Berg hochzulaufen und dann wieder runter. Oder halt, dass man im Training mal einen Anstieg hat, der so viel Höhenmeter hat am Stück, wie der längste Anstieg im nächsten Rennen. Oder dass man diese Kombi macht, dass man halt einen langen Anstieg hat und dann oben ein langes, flaches Stück. Also da versuche ich schon, diese Varianten in mein Training aufzunehmen, die auch so ein bisschen der Charakter vom nächsten Rennen sind. Und das beeinflusst dann halt so die Trainingswochen vor diesem Wettbewerb, aber halt natürlich nicht das ganze Jahr, sondern es ändert sich dann, wenn das nächste Rennen ansteht natürlich. Wie ist es bei dir?
Ja, sehr ähnlich, wobei wiederum auch nicht. Also ich merke, dass ich halt, also klar, ich weiß ja inzwischen auch jeder, der unseren Podcast schon eine Weile hört, dadurch, dass ich in München wohne, kann ich halt nicht ständig mit Höhenmetern so gut spielen. Also ich versuche schon natürlich, je mehr es auf die Mitte der Saison zugeht oder auf die Rennen zugeht, die halt wirklich höhenmeterreich sind, dann schon oder öfter an den Berg zu fahren oder eben auch dann ein Trainingslager einzubauen, wo ich halt am Stück ein paar Tage oder ein, zwei Wochen am Berg bin oder jetzt auch wie im Januar mit Italien und so, dass ich wirklich einfach auf Höhenmeter komme, weil hier schaffe ich das einfach nur bedingt beziehungsweise so gut wie nicht. Klar, ich kann dann schon sehr viel am Laufband simulieren oder so, aber oder mal in die Berge fahren, aber es ist natürlich nicht dasselbe, wenn man einfach ja aus der Tür rausgeht und am Berg steht und da dann einfach irgendwie das anders einbauen kann. Ich finde es aber trotzdem irgendwie schön, jetzt auch zu dieser Zeit des Jahres und vor allem, weil es auch zu meinem nächsten Rennen passt, das relativ schnell und flach ist, erstmal so bis, weiß ich nicht, bis Mai oder so, wirklich eher auf flach und eher auf, ich sage es mal, Distanz zu gehen, weil man kann natürlich mehr Kilometer machen in der Woche, also oder sagen wir einfacher, wenn man flach läuft und weniger Höhenmeter drin hat. Und das mache ich dann immer so zu Beginn des Jahres und schaue auch dementsprechend, dass mein erster Wettkampf im Jahr jetzt nicht direkt so ein Oschi ist, wo ich halt auf 50 Kilometer 3500 positive Höhenmeter habe, sondern eher jetzt wie bei Canyons mit, ich glaube, auf 50, 1500 Höhenmeter oder sowas, weil das kann ich ja einfach besser trainieren. Und ja, je mehr es dann eben auf diese ganzen Rennen im Sommer zugeht, OCC etc., wo ich schon einfach lange Anstiege drin habe und viel mit Höhenmetern zu kämpfen habe, da schaue ich dann schon, dass ich am Berg vermehrt trainiere. Ich muss aber zugeben, ich lege da nicht so viel Wert drauf, wie es vielleicht sein sollte. Also ich habe irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen drin, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich fit bin, so generell gesprochen und gute Trainingswochen habe und da irgendwie einen guten Misch fahre aus allem, was ich hier so um mich rum habe, dann komme ich am Ende des Tages schon gut einen Berg hoch und deswegen schaue ich, dass ich da einfach irgendwie so eine Balance finde, beziehungsweise der Gi macht das für mich natürlich, aber ja, also ich glaube, für eine Trailrunnerin bewege ich mich wahrscheinlich vergleichsweise wenig am Berg, denke ich, ja.
Ich glaube nicht, dass das eine schlechte Herangehensweise ist, weil ich denke grundsätzlich auch, wenn man die Fitness hat, wenn man gut in Form ist, wenn man vielleicht auch die Schnelligkeit, so wie du es jetzt geplant hast, dieses Jahr einfach mit auf die Trails bringt, dass man da den Berg hochkommt. Das glaube ich auf jeden Fall. Für mich hat das erst so angefangen, dass ich mich darum mehr gekümmert habe, seit ich echt die langen Distanzen angefangen habe zu laufen. Weil ich finde, so ab 70, 80 Kilometern ist es schon so, dass es dann, ja, dann geht es einem einfach extrem schlecht, beziehungsweise man merkt in den Beinen, ob man das Training für die lange Strecke und für die Höhenmeter drin hat oder nicht. Und bis dahin glaube ich schon, dass man das irgendwie, wenn man grundsätzlich fit ist, grundsätzlich Höhenmeter mal läuft und so, dass man das irgendwie gut hinbekommt. Und bei den langen Sachen ist es einfach nur, man würde es wahrscheinlich auch irgendwie ins Ziel bringen, nur dass man halt nicht so richtig stirbt am letzten Anstieg. Dafür versuche ich das vorher halt zu planen. Und das fängt ja aber auch schon da an, dass ich, wenn ich dann vor dem Wettkampf meine Verpflegungsstrategie plane oder für die Crew oder meinen Supporter einplane, wann der wo sein soll, dann mache ich mir natürlich auch Gedanken bei einem langen Anstieg, dann dauert es natürlich länger, da brauche ich mehr Verpflegung im Vorhinein und also das ist ja dann das Nächste, was man einkalkuliert. Also es ist ja nicht nur im Training vorher, sondern auch dann in der unmittelbaren Vorbereitung, wenn man seine Tütchen da packt für die Verpflegung, dass man sich spätestens da nochmal Gedanken macht, okay, der Anstieg da mit den 2000 Höhenmetern am Stück, da brauche ich vorher richtig Energie oder dafür werde ich echt lange brauchen. So Sachen sind natürlich auch wichtig.
Aber wie ist es dann bei dir oder wie hat sich das dann verändert, gerade wo du dann in die langen Distanzen rein bist? War das davor dann so 50-50, würdest du sagen, Höhenmeter und Kilometer? Oder inwiefern hat sich das dann verlagert auf vielleicht mehr Höhenmeter und so? Also wie hast du das dann im Training verändert oder in deinem Wochenablauf?
Also für mich kommt es total darauf an, wo man wohnt. Ich meine, in Hannover habe ich vorher auch nur Kilometer machen können. Und als ich dann nach Innsbruck gezogen bin, habe ich natürlich erstmal viel, auch aus der Euphorie heraus, dass man einfach auf jeden Berg laufen kann, Höhenmeter gemacht. Da habe ich dann aber schnell den Fehler gemacht, dass ich viel halt einfach nur steil bergauf gelaufen bin und dann später steil bergab und nicht hoch, runter, hoch, runter. Und das habe ich auch dann irgendwie hinten raus in den Rennen gespürt. Und ich habe ja vorher mehr noch Richtung Stadt gewohnt, sodass ich viel am Inn auch gelaufen bin. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Jetzt wohne ich ja wirklich weit oben. Ich würde schon sagen, oder was heißt, ich würde sagen, ich sehe es ja auch in meinen Sunto-Aufzeichnungen, dass ich jetzt deutlich mehr Höhenmeter mache als vor ein paar Jahren. Aber ich versuche schon noch nach wie vor ein gutes Gleichgewicht zu finden. Also so 1-2 flache Einheiten die Woche gehören einfach dazu, vielleicht auch 3. Auch auf jeden Fall immer einmal flache Intervalle oder ein flaches Fahrtleck oder eine flache Einheit für die Schwelle, irgendwie sowas, das gehört schon dazu. Es ist aber irgendwie mehr Überwindung, weil es natürlich jetzt nicht mehr das Normale ist. Ich ziehe mir nicht die Schuhe an und laufe flach drauf los. Und wenn ich jetzt dann mal zu Hause war oder wo bin, wo es flacher ist, ich meine jetzt hier auf Mallorca ist auch mehr an der Küste, sodass man von hier aus auch flach erstmal loslaufen kann. Das mag ich schon auch, dass ich dann nicht erstmal gleich den Berg hoch muss oder runter muss. Ich meine, es ist halt immer so das, was man gerade nicht hat, glaube ich, ist dann eine willkommene Abwechslung.
Beziehungsweise ist es auch, das ist ja so ein bisschen das Schöne an dem Unterwegssein, dass man dann halt immer mal wieder woanders laufen kann. Also ich habe das jetzt auf Fuerte schon auch genossen, einfach anders loszulaufen allein schon und eben nicht jetzt wie hier in meiner Straße und dann an die Isar und so, sondern einfach ganz anders loslaufen, ganz anders unterwegs sein und so eine kurze Abwechslung reinkriegen ins Laufgefühl. Und das versuche ich dieses Jahr schon sehr aktiv zu machen, einfach immer wieder irgendwie woanders laufen können, andere Untergründe irgendwie am Fuß zu haben, anders in die Anstiege reinzugehen. Also nicht mal nur jetzt so wahnsinnig alpin oder ich sage jetzt mal so krass lange Anstiege zu machen, sondern auch mal wellig und keine Ahnung, einfach so ein bisschen mit den Gegebenheiten spielen, die wir ja hier schön haben in der Umgebung. Und das finde ich irgendwie schon immer eine schöne Chance und eine schöne Sache, da so ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
Ja, voll. Und wenn man nur mit Höhenmeter trainiert, verliert man halt auch seinen Speed. Deswegen ist es schon wichtig, dass man irgendwie ein Gleichgewicht findet. Und ich glaube schon, dass man auch mit viel Schnelligkeitstraining so ein bisschen wettmachen kann, dass man nicht jeden Tag irgendwie die Höhenmeter trainieren kann. Weil ich habe lange in Hannover gewohnt und bin trotzdem da schon zum Beispiel die Golden Trail Series gelaufen. Und ich sicher hat es irgendwo dann einen Unterschied, dass wird schon so sein, wenn man halt jetzt wirklich ganz im Norden nur flach trainiert. Aber jetzt heute, wenn ich jetzt heute da wohnen würde, würde ich auch anders trainieren. Da würde ich mehr an Treppen trainieren, würde ich mehr aufs Laufband gehen und da Höhenmeter machen. Mehr schauen, dass ich in irgendeinem Wald so eine crossige Strecke finde. Also ich habe da, glaube ich, auch einfach noch gar nicht gesehen, wie viele Möglichkeiten man hat, wie vielfältig man sein Training gestalten kann, wenn einem die Höhenmeter fehlen.
Ja, voll. Also ja, es werden jetzt einige die Augen verdrehen, aber ich kann es nur wiederholen. Die Isar Trails haben alles, was das Trailherz braucht. Ich kann es nur mal wieder sagen. Naja, ja, ich finde es schon sehr spannend.
Das wird irgendwann die Unterschrift von unserem Podcast. Da steht dann oben auf dem Cover Höhenmeter pro Kilometer mit Kimi und Ida. Und darunter steht dann die Isar Trails. Alles, was das Trailrunning braucht.
Das Trailrunning Mecca Isar Trail.
Ja, genau.
Wir brauchen da noch Chamonix, Leute. Also wirklich. Ja.
Naja. Du etablierst das.
Ja. So.
Werbung.
Hier im Trainingslager fällt's sehr auf. Viele von uns kämpfen immer wieder mit denselben Verletzungen oder Zwickereien. Wir haben hier unsere Physiotherapeutin Sunny dabei. Das ist natürlich super, weil sie kennt uns und unsere Körper schon sehr gut und sehr lang. Aber dass das nicht die Norm ist, ist klar.
Ja, jeder kennt's. Man trainiert gut, hat sein Ziel vor Augen und dann zwickt es irgendwie. Es kommt gefühlt aus dem Nichts und man ärgert sich und will's so schnell wie möglich loswerden und eigentlich unterbewusst weiß man aber schon, woher der Schmerz kommt und muss sich eingestehen, dass man die ein oder andere Muskelgruppe doch immer wieder vernachlässigt oder seine Übungen nicht gemacht hat. Und damit uns das diese Saison nicht so geht, nutzen wir jetzt Exact Health.
Ganz genau. Die App von Exact Health hilft uns nämlich schon seit einigen Monaten dabei, am Ball zu bleiben. Die App bekommt immer wieder neue Funktionen dazu und erinnert uns dank des Wochenplans auch daran, unsere Mobilitätsübungen zu machen. Keine Zipperlein und das Training kann weitergehen, ganz nach dem Motto, mit uns wirst du immer laufen, egal was kommt.
Alle Pläne werden von Sportphysiotherapeuten und Laufcoaches entwickelt und sind als Medizinprodukt in der EU zertifiziert. Also falls ihr es nicht schon gemacht habt, könnt ihr die App jetzt 7 Tage lang komplett kostenlos testen und alle Funktionen von Verletzungsprävention über Mobilisation und Reha-Pläne bis hin zu den Laufplänen einfach mal ausprobieren. Mit unserem Code Höhenmeter spart ihr zudem bis zu 40% beim Abschluss eines Abos. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ich stelle dir jetzt mal unsere zweite Frage und die finde ich auch ganz schön. Habt ihr Vorbilder, sportliche und außerhalb des Sports, und wie und warum inspirieren euch diese Menschen? Die Frage kommt von Thomas.
Also ich habe 4 Vorbilder dabei.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ich habe aber nur eine Person aus dem Sportbereich, weil ich muss sagen, da fällt es mir irgendwie schwer, ein Vorbild zu nennen. Da habe ich eher Leute, die mich inspirieren, aber ich habe kein Vorbild. Ich fange mal mit meinen 3 Nicht-Sportlerinnen an. Es sind alles Frauen. Gut, die habe ich schon 1000 Mal genannt, glaube ich, Sabine Rückert.
Das wusste ich.
Aber ich liebe sie einfach wirklich. Das ist einfach für mich, also sie inspiriert mich deswegen, weil sie ja eine wahnsinnig starke Frau ist, sich in einer damals noch sehr männerdomierten Berufswelt durchgesetzt hat, weil sie sehr eigensinnig ist. Das finde ich großartig. Auch eine sehr schöne Ausdrucksweise hat und einfach sich nicht ja über den Mund fahren lässt. Sowas mag ich ja total gern. Die ist einfach für mich wirklich eine sehr, sehr, ja, eine tolle Frau, eine tolle, einfach, ja, eine Frau, zu der ich sehr aufschaue, der ich sehr gern zuhöre. Ja, einfach sehr spannend und inspirierend. Dann Juli C., habe ich, glaube ich, auch schon mal genannt. Eine Autorin, ehemalige Richterin, glaube ich. Und selbes, also du merkst schon, diese Muster wiederholen sich bei mir wahrscheinlich so. Starkes Frauenbild, tolle Ausdrucksweise, eigener Schreibstil. Juli C. ist wahnsinnig trocken, das ist Sabine Rückert aber auch, sowas mag ich auch sehr gern. Juli C. ist politisch wahnsinnig gebildet, das mag ich sehr gern, ihr zuzuhören, wenn sie in Podcasts ist und einfach so ein bisschen die Dinge mal in ihrer Sicht einordnet, das mag ich immer sehr gern. Das beruhigt einen immer auf eine Art, wie das heutzutage nur noch wenige Menschen schaffen, würde ich sagen. Und ja, ist tatsächlich eine Frau, der ich blind vertrauen würde, ohne sie je. Ich meine, ich habe mit der noch nie ein Wort gesprochen, es wird auch wahrscheinlich nie passieren, aber ich würde ihr blind links überall hin folgen, glaube ich. Und ja, Cornelia Funke, die kennen wahrscheinlich jetzt alle. Aber ja, ist eine ganz tolle Frau, glaube ich. Also wahnsinnig positiv, wahnsinnig inspirierend, wahnsinnig viele Bücher geschrieben, die wir alle in unserer Kindheit gelesen haben. Einfach ein sehr positiver Mensch und sehr offen, weltoffen. Sehr menschoffen und für mich einfach eine sehr tolle und inspirierende Person. Und bevor ich jetzt auf mein sportliches Vorbild komme, würde ich erstmal an dich gerne weitergeben, sonst ratter ich hier nur die Namen so runter.
Nein, ja. Mich interessiert noch dein sportliches Vorbild, unbedingt.
Okay, Nummer 4, auch eine sehr tolle Frau, Simone Biles, ist so mein sportliches Pendant. Ich meine, den Namen werden wahrscheinlich auch die meisten kennen, könnte ich mir vorstellen. Ist durch ihre Netflix-Doku sehr bekannt geworden.
Die ich dir hier damals empfohlen habe.
Das stimmt, richtig. Richtig. Ja, und ich muss zugeben, ich habe die
mentale Stärke einsetzt.
Ja, und ich muss zugeben, ich habe die Doku bis heute nicht zu Ende geguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Ich habe die letzten beiden Folgen auch erst recht spät geschaut.
Ja.
Aber das musst du machen, es lohnt sich.
Ja,
ich habe sogar eine Anekdote aus dem einen mitgebracht.
Echt? Ja, schau an. Die ist winzig, aber Power hoch 1000 und einfach eine wahnsinnig tolle Frau, die sehr viel Mut bewiesen hat, finde ich, und immer noch beweist und natürlich ein Ausnahmetalent ist. Und das sind alles so Dinge. Ich muss sagen, ich merke, ich schaue da immer bei solchen Personen gar nicht unbedingt nur auf die sportliche Leistung. Natürlich auch, weil die einfach Dinge macht, die unvorstellbar sind, besonders für mich verkürzten nicht sehr beweglichen Menschen, aber
ich glaube auch für bewegliche Menschen ist es schon nochmal krasser, was sie da macht.
Also es ist wirklich absolut unvorstellbar und unerreichbar, aber die ist einfach wirklich so eine richtige, weiß ich nicht, also ich finde, die hat einfach mit ihrer Entscheidung da dann aus den Olympia war das ja sogar, glaube ich, dann nicht mehr anzutreten, weil sie gemerkt hat, es tut ihr nicht gut und sie kann gerade nicht. Sie hat wie eine mentale Blockade und das dann auch einfach zum Thema zu machen, fand ich schon sehr, 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 sehr toll und stark. Und ja, diese 4 Frauen sind meine Vorbilder.
Ja. Das finde ich voll schön. Also ich habe mich ganz schwer damit getan, Leute außerhalb des Sports zu benennen, weil ich finde, für mich ist es so ein bisschen, ich versuche mich von vielen Menschen inspirieren zu lassen. Aber so richtig Vorbild, ich finde, das ist ein ganz schön großes Wort. Und deswegen habe ich mich jetzt mehr am Sport einfach orientiert, weil mir das leichter fällt. Ich finde, bei sportlichen Vorbildern ist immer so für mich das Beeindruckende, wenn jemand so hart und zielstrebig auf was hinarbeitet und das dann erreicht. Und umso mehr, wenn die Möglichkeiten nicht wirklich da waren. Ich finde das einfach super inspirierend. Und auch alles, was so unter dem Fairplay-Charakter ist, es müssen gar nicht mal die Besten sein, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, sondern einfach, wenn man sieht, dass jemand wirklich für die Fairness im Sport oder auch kann sich für seine Konkurrenten wahnsinnig freuen. Das ist für mich ja dann einfach eine Person, zu der ich aufschaue. Und über all dem steht für mich als Ultraläuferin einfach Courtney. Courtney Dauwalter ist mein absolut läuferisches Vorbild. Einfach wie sie das Laufen in neue Dimensionen voranbringt und Rekorde aufstellt, die Wahnsinn sind, vorne im Männerklassement mitläuft, bei einem Rennen wie im UTMB oder im Western States. Das ist für mich einfach ja eine wahnsinnig starke Frau, die auf jeden Fall mein Vorbild ist. Dann habe ich die Williams-Schwestern aufgeschrieben, weil ich es einfach ja toll finde, was die für den Sport gemacht haben. Dann auch, wie sie Rassismus thematisieren. Ich finde, das sind einfach wirklich beeindruckende Frauen. Und dann habe ich aufgeschrieben, also ich hatte früher, war mein großes Vorbild Sabrina Mockenhaupt. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Genau. 45-fache deutsche Meisterin oder so. Das war früher so groß mein Vorbild. Ich hatte von ihr eine Postkarte, die sie mir mal aus dem Trainingslager aus Südafrika geschickt hat und ein Poster über meinem Bett hängen. Und ich finde einfach, ja, deswegen wollte ich das auch einfach nochmal sagen, weil es war vor allem in meiner Jugendzeit so jemand, zu dem ich ganz doll aufgeschaut habe und versucht habe, mir abzuschauen, wie man halt von den kürzeren Strecken auf die längeren geht, was man für die Schnelligkeit tun muss. Das war für mich immer ein ganz großes, motivierendes Vorbild. Und dann habe ich auch, habe dazu aber auch geschrieben, dass ich finde, in der Netflix-Doku sieht man, das ist in einer der letzten beiden Folgen, vielleicht auch sogar in der letzten, wie als sie bei den Olympischen Spielen dieses Jahr, als sie Einzel im Mehrkampf Gold gewinnt, sieht man so eine Zeitlupe und man sieht, wie unten ihre Konkurrentin aus Amerika, ich glaube, die ist am Ende Dritte geworden, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Arme hochreißt und sich so aus vollem Herzen für sie freut, dadurch, dass es eine Zeitlupe ist und sie sich schon freut, bevor es so richtig alle verstehen, sieht man, wie sehr sie sich wirklich für ihre Konkurrenz eigentlich freut. Und das finde ich richtig inspirierend. Also wenn man sieht, dass jemand so wirklich einfach sich für die Konkurrentinnen und Konkurrenten aus vollem Herzen mitfreuen kann, überhaupt nicht sich ärgert, oh, jetzt ist meine Medaille weg oder mein Gold weg, oder sondern wirklich sportliche Leistung anerkennen kann. Oder vielleicht auch, weil man die persönliche Geschichte kennt, sich so aus vollem Herzen mitfreuen kann. Das finde ich immer super inspirierend und ist für mich absolut Vorbildcharakter.
Schön.
Ja, das war's eigentlich. Ich habe sonst noch meine Mama aufgeschrieben.
Oh wow, okay.
Weil ich einfach, logisch, ich glaube, das haben wir ja alle, dass man zu seiner Mama aufschaut und ich da immer beeindruckend fand, wie meine Mama immer für all meine Geschwister und mich da war, da ist bis heute, wie sie irgendwie immer wach ist, egal wann man wach ist und was braucht, wie sie immer die richtigen Worte findet. Das ist für mich, ja, so möchte ich später auch sein und deswegen ist meine Mama auch mein Vorbild.
Ja, ich glaube, dass Mamas das vielleicht gar nicht so richtig wissen oftmals, was sie dann doch für, ja, wobei meine Mama und ich wissen schon, dass wir in sehr vielen Dingen unfassbar ähnlich sind. Wie hat meine Mama letztens gesagt, an meinem Geburtstag hat sie uns Wesenszwilling, glaube ich, war es das Wort, also schon eine Mini-Ausgabe meiner Mama bin ich. Und das finde ich schon sehr schön, dass da einfach dann doch irgendwie anscheinend sehr viel, sich abgeschaut wurde. Und deswegen glaube ich, die Mamas sind immer das ganz besondere Vorbild für einen selbst, auf ihre eigene Art und Weise. Ja, ich finde es auch sehr schön und spannend, dass wir nur Frauen haben. Ist ja auch.
Ja, ich habe noch überlegt, weil es sind natürlich auch viele männliche Athleten, zu denen ich aufschaue. Aber wenn es wirklich um Vorbilder geht, dann ist es für mich nicht nur inspirieren, sondern sich wirklich auch mit jemandem identifizieren wollen. Und ja, ich weiß nicht, ich finde, es ist jetzt wahrscheinlich auch einfach irgendwie Zufall, dass es genau die Personen geworden sind. Aber ich habe mich mit der Frage heute Nachmittag wirklich lang beschäftigt.
Ja, ich mich schon auch. Also es ist natürlich, ist jetzt auch nicht weit weg, dass wir als zwei Frauen uns Frauen aussuchen. Das ist natürlich irgendwo auch nachvollziehbar. Aber trotzdem gibt es natürlich auch super viele Männer, die, es ist, glaube ich, je nachdem, wie man drauf schaut und wie man Vorbild definiert, wenn es um eine Leistung geht, kann natürlich dann auch ein Mann sehr, sehr prägend sein für jemanden.
Voll. Deswegen. Aber da kann ich dann auch schon so realistisch sein und sagen, naja, so schnell oder so viel werde ich nie laufen können. Heißt jetzt nicht, dass ich jemals so sein werde wie andere, aber ja, da kann ich dann schon realistisch sagen, okay, das ist schon eine Leistung, die außerhalb von dem Möglichen für mich ist, was jetzt bei den anderen nicht weniger so ist, die wir genannt haben, aber da ist es dann doch nochmal was anderes.
Da ist es halt auch beim Sport schwierig. Also ich glaube, da ist es dann einfacher, aus dem Leistungssport rauszugehen. Also beim Schreiben zum Beispiel oder so ist es ja dann natürlich viel mehr möglich, sich zu vergleichen mit Mann und Frau. Beim Sport ist das einfach, sind das einfach zwei Klassen. Das ist einfach so. Oder zwei Wertungen. Aber ja, ich finde, es gibt sehr, sehr viele spannende Menschen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich gehe da schon eher, und ich glaube, da sind wir uns ja einig, in das Wesen hinein und gar nicht unbedingt auf die Leistung ausgehen, sondern wirklich auf eine Person, die halt irgendwie es schafft, ja, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen mit allem, was sie geschafft hat. Und ich finde, wir haben da sehr schöne Namen genannt, auf jeden Fall.
Ja, es sind auch so Sachen, wie jemand mit Druck umgeht, mit Schwächen umgeht, so wie wir von Simone Biles das mit der mentalen Stärke gesagt haben, dass sie einfach angesprochen hat, dass sie da diese Blockade hatte. So finde ich es halt super inspirierend, wenn man sieht, irgendwie vor einem, mir fällt jetzt einfach Biathlon als gutes Beispiel ein, weil das gerade war, wo die Franzi Preuß in so ein Rennen geht mit dem Druck, ob sie den Gesamtweltcup holt oder nicht und dann so eine Nervenstärke hat beim Schießen und Laufen, sich voll auf ihren Körper und ihr Können verlassen kann und sich aber auch genauso für ihre Konkurrentin mitfreut. Also das sind einfach, ja, dann Charakterzüge, die ich beeindruckend finde und gar nicht mal nur die sportliche Leistung.
Ja, das hat sogar mal, um nochmal zum Auslaufen-Podcast zurückzukommen, der Max zu mir gesagt, dass er glaubt, ich weiß nicht mehr, wie er drauf gekommen ist, aber er hat irgendeine Folge von uns gehört, wo ich halt so ein bisschen über Zweifel gesprochen habe oder wir über Zweifel gesprochen haben, und hat er auch gesagt, er glaubt, dass es im Großen und Ganzen schon einfach auch sehr viel darum geht, was man als Mensch leistet und eben nicht nur die sportliche Leistung hier relevant ist, sondern wirklich eine Leistung auf allen möglichen Ebenen, sei es die menschliche, die sportliche, was auch immer. Ich glaube, das zeigt sich jetzt hier auch ganz gut an unseren Beispielen, dass es eben nicht nur die Leistung ist, die da immer spricht, sondern einfach das große Ganze, was ein Mensch mitbringt. Und ich glaube, das ist eh super wichtig, dass man das nie vergisst. Ja.
Ja. Ja, was für eine interessante Folge.
Ja. Alles dabei auf jeden Fall. Voll schön. Ich mag das, wie wir uns immer verstricken in alles Mögliche.
Ja, ich mag das, wenn wir uns absprechen vorher, welche Fragen wir nehmen und man dann so den ganzen Nachmittag darüber nachdenken muss, dann ist es schon meistens eine gute Frage. Also wenn es wirklich so ein Denkanstoß für den Rest des Tages ist und man nicht sofort eine Antwort darauf hat. Und so war es für mich bei der zweiten Frage auf jeden Fall.
Ja, bei mir ging es relativ schnell, muss ich zugeben. Ich hatte die drei, vor allem die drei Nicht-Sportlerinnen, die gingen sehr, sehr schnell. Ja. Naja, sehr schön. Aber Ida, ich drücke dir jetzt auf jeden Fall feste die Daumen, dass du nicht krank wirst. Positiv bleiben.
Ich gehe ganz früh schlafen. Ich vertraue auf das Gesundschlafen.
Ja, das ist gut. Und ja, genieß die Sonne noch.
Und danke.
Pass auf dich auf.
Ja, und die bringe ich mit, wenn ich zurückkomme. Dann hast du auch in München auf deinen Isar-Trails wieder Sonne.
Ja, ist aber wirklich so. Ich glaube, ab Mittwoch wird es wieder schön. Oder
ja, siehst du, das ist, wenn Engel reisen.
Ja. Wow, okay.
Nein. Ich pack dir die ein.
Ein wunderschönes Schlusswort.
In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut.
Bis dann, Ida. Tschüss.
Werbung.
So, die Folge ist vorbei. Und ich für meinen Teil gehe jetzt erstmal meine Mobilisationsübungen machen, bevor ich laufen gehe. Einfach, dass nichts zwickt und nichts zwackt beim Laufen.
Genau, ich werde jetzt auch meine Übung machen und wir empfehlen euch, die Exact Health App herunterzuladen und euch ebenso wie wir bereit für die neue Saison zu machen. Ganz nach dem Motto, mit uns wirst du immer laufen, egal was kommt. Alle Infos und den Code findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Werbung Ende.